emporhielt, siegte Israel. Wenn er aber seine Hand sinken ließ, siegte Amalek. Aber Mose wurden die Hände schwer, darum nahmen die beiden einen Stein und legten ihn hin, dass er sich darauf setzte. Aaron aber und Hur stützten ihm die Hände, auf jeder Seite einer. So blieben seine Hände erhoben, bis die Sonne unterging. Und Josua überwältigte Amalek und sein Volk durch das Schwertes Schärfe. Und der Herr sprach zu Mose, schreibe dies zum Gedächtnis in ein Buch und präge es Josua ein. Denn ich will Amalek unter dem Himmel austilgen, dass man seiner nicht mehr gedenke. Und Mose baute einen Altar und nannte ihn, der Herr mein Feldzeichen. Und er sprach die Hand an den Thron des Herrn. Der Herr führt Krieg gegen Amalek von Kind zu Kindeskind. Also ein ganz spannender Text, merkt ihr schon, da kam Amalek. Damit beginnt dieser kurze Text, da kam Amalek, auf einmal ist es da. Und Amalek ist so ein räuberisches, kriegerisches Nomadenvolk. Und wenn die auftauchen, die meinen das nicht so gut mit Israel, die möchten das wahrscheinlich irgendwie ausrauben und diesem Volk, diesem kleinen Volksstamm, der da durch die Wüste wandert, einfach schaden. Da kam Amalek. Und es ist ja oft so in unserem Leben, wenn wir irgendwie marschieren in die Freiheit, dann passiert irgendwas, was uns wieder die Füße unter den Boden wegzieht. Das Erste, was Israel erlebt, als sie dann so in der Wüste sind, ist, sie haben kein Wasser. Kann man sich ja vorher denken, dass wenn man in die Wüste marschiert, irgendwann findet man vielleicht kein Wasser, auf jeden Fall nicht für so viele Leute. Und Gott löst aber dieses Problem, da beschäftigen wir uns nächstes Mal damit, ich habe das umgedreht. Und dann, als es endlich geschafft ist, so die Grundversorgung ist schon wieder gesichert, da kommt Amalek. Und Amalek will Krieg führen. Und wenn Amalek kommt, dann kannst du nicht sagen, Entschuldigung, passt gerade nicht so gut rein, vielleicht irgendwie waren anders, aber jetzt gerade sind wir mit anderen Sachen beschäftigt. Wenn Amalek kommt, musst du kämpfen. Und so ist es, wenn wir manchmal in die Freiheit marschieren oder in unserem Leben was ist, ja, fängst einen neuen Job an, ist alles gut. Und wenn du denkst, du bist drin, dann kommt auf einmal ein Konflikt, der dir die Füße unter den Boden wegzieht. Bist mit der Schule fertig und freust dich jetzt auf, dass das Leben so richtig losgeht und dann kriegst du eine Absage vom Studium oder irgendwas läuft quer und schief und du denkst dir, Herr, warum? Bist im Gottesdienst und ganz erfüllt und gehst nach Hause und dann kommt ein Streit, ein Konflikt, mit dem hast du nicht rechnen können. Und er ist heftig. Und da kam Amalek. Und in diesem Text ist ganz interessant, dass am Ende steht, dass Gott dieses Amalek gerne aus- oder vertilgen, vernichten möchte. Das ist natürlich ziemlich hart. Ja. Sie verlieren ja sowieso die Schlacht am Ende. Amalek wird geschlagen. Und es kommt so vor, als ob Gott nochmal nachtritt. Macht man ja nicht beim Fußball eigentlich. Warum ist Gott so scharf und so hart, wenn es um Amalek geht? Was hat Gott gegen dieses Völkchen Amalek? Es hat was mit der Geschichte zu tun, zum einen, und mit dem Auftreten dieses kleinen Völkchens. Das ist wirklich so ein räuberischer Nomadenstamm. Die hatten auf der anderen Seite ihre Tiere und auf der anderen Seite haben die halt gekämpft und haben geguckt, wo sie noch plündern können. Und Amalek von der Geschichte her ist der Enkel von Esau. Und wer jetzt bibelfest ist, der kennt diese Geschichte mit Esau, dass Esau hatte ja noch einen Zwillingsbruder, den Jakob. Und Esau hatte das Glück, aber zuerst geboren zu sein. Er hatte ein Erstgeburtsrecht. Ist uns heute etwas fremd, war aber damals völlig normal. Also war eine kulturelle Sache auch. Erstgeburt war wichtig. Weil man hat damals das geschätzt, was zuerst kommt. Was zuerst rauskommt, das ist so das Abbild, das Urbild dessen, was ich bin und habe. Also das Erste hat man wertgeschätzt. Das Erste der Ernte, der erste Apfel, der kommt, der war wertvoll, den hat man wertgeschätzt. Heute ist andersrum. Heute, wir schätzen immer das neueste iPhone und die neueste Technik und Automobilausstellung und was da alles jetzt kommt. Wir schätzen immer das Neueste. Damals hat man aber das Erste, das Älteste höher geschätzt. Also ganz anderes Denken, ganz andere Kultur. Und Gott hat sich auf diese Kultur eingelassen. Es gab einen Erstgeburtssegen. Wer als erstes gekommen ist, der war besonders unter dem Segen Gottes gestanden. Und das Glück hatte Esau. Er hatte also eine soziale Disposition, die ihn schon mal besser gestellt hat als eigentlich den Jakob. Aber der Jakob war nicht ganz blöd. Esau war so ein bulliger Kerl, so ein Jäger. Der war gern, irgendwie hat wilde Tiere gejagt, also so ein Naturbursche. Und der Jakob, von dem lesen wir, er war eher er war sittsam und er blieb gerne bei den Zelten. Also mehr so ein Stubenhocker oder vielleicht sagen wir eher so ein Künstlertyp, ich weiß nicht genau. Aber Jakob war jedenfalls ganz anders als Esau, waren Welten dazwischen. Und den Jakob, den hat es ein bisschen gewurmt, dass, obwohl sie ja Zwillinge sind, der Esau so diesen Erstgeburtssegen hatte. Also hat er sich was ausgedacht, war ziemlich gemein. Er hat sich überlegt, wo kann ich den Esau am besten aus der Reserve locken. Und jetzt kommt's, er hat den Esau betrogen um den Segen. Aber die Frage ist, was ist schlimmer, dass er den Esau betrogen hat oder dass Esau sich betrügen hat lassen? Esau hat nämlich bei vollem Verstand, können wir zumindest meinen, seinen Erstgeburtssegen für einen Teller Linsensuppe einfach hergegeben. Was für ein Tausch. Und dadurch ist in Esaus Leben wirklich was in die Schieflage geraten. Er hat den Segen Gottes geringer geachtet als einen Teller Suppe. So sind wir Menschen manchmal, gell? Dass wir völlig die Prioritäten durcheinander bringen. Und dadurch hat Esau seinen Segen verloren. Und Jakob hatte den. Obwohl Jakob der Betrüger war. So viel mal zur Geschichte. Also die Nachfahren vom Esau, das waren dann die Edomiter beispielsweise, König Herodes im Neuen Testament oder diese ganze herodianische Sippe, das waren Edomiter. Und Nachfahren waren der Amalek, waren Enkel. Und wo die Amalekiter in der Bibel auftauchen, da gibt's Stunk. Da wollen die gegen Israel. Aber nicht nur so ein bisschen, sondern die wollen richtig Israel kaputt machen, ausmerzen. Haman im Buch Esther ist ein Amalekit, vermute man zumindest, oder nimmt man ganz stark an. Er gehört zu dieser Sippschaft. Er wollte Israel oder die Juden einfach platt machen, ausrotten. Und hat sich da was Gemeines überlegt. Also das mal so zur Erklärung, aber Gott hatte auf jeden Fall ein riesiges Problem mit diesem Amalek. Und wenn Amalek kommt, auch manchmal in unser Leben, das sind dann Bedrohungssituationen, da kommt etwas, was uns echtes Leben schwer macht. Der Gründer der Fackelträger, Major Ian Thomas, hat ein Buch geschrieben, heißt Christus in euch, Dynamik des Lebens. Das Buch ist nicht überwiegend klasse, aber ein paar gute Zeilen gibt's da sicherlich. Zum Beispiel: Das ist die Stunde, in der Amalek zuschlägt. Wenn du müde und matt bist, wenn du hinterherhinkst und wenn deine Schritte schleppend geworden sind, wenn du geistlich niedergeschlagen bist und es ringsumher dunkel ist und du kein Licht mehr siehst, wenn du dich aus dem Kampf zurückgezogen hast, weil du meinst, du könntest nicht mehr Schritt halten, wenn du dir alleine vorkommst, aber du bist nicht alleine, denn Amalek wird da sein. Mit seinem hämischen, boshaften Gekicher und Gegrinse wird Amalek auf seine eigene gemeine Weise erscheinen. Das ist Amalek und er bringt nie Gutes. Denn Amalek hatte keine Ehrfurcht vor Gott. Das ist Amalek. Welche Amalek-Situationen gibt's in deinem Leben? Welche Bedrohungssituationen? Wo gerade was ist, was dir wirklich das Leben schwer macht, was dir die Luft zum Atmen nimmt, was, wenn du dran denkst, dein Herz tiefer sinken lässt. Wo steckt Amalek in deinem Leben? Denk mal einfach kurz einen Moment nach. Jetzt kommt also Amalek und steht auf einmal da. Israel muss kämpfen. Das ist eine sehr brenzliche Situation, weil Israel kein Kriegsvolk war, nicht geübt war. Die Amalekiter, die haben, das war deren täglich Geschäft, also die konnten Krieg führen, die konnten ausrauben, Israel aber nicht. Die waren Sklaven in Ägypten und sind da rausgeführt worden. Ich weiß nicht, ob die überhaupt irgendwelche Waffen hatten oder ob die mit dem Nudelholz oder mit einem Kochlöffel, ich weiß nicht, wie sie gekämpft haben, aber sie waren militärisch sicherlich nicht ausgerüstet. Und objektiv musste man sagen, Israel hat gar keine Chance gegen Amalek. Sie sind jetzt ausgeliefert. Amalek ist stärker. Und trotzdem lesen wir, dass Israel diesen Kampf gewinnt. Also, fängt's an? Mose sprach zu Josua: Erwähle uns Männer, zieh aus und kämpfe gegen Amalek. Also Josua kommt jetzt hier das erste Mal vor. Er scheint irgendwie ein geschickter Mensch gewesen zu sein und er wird jetzt hier als Heerführer auserkoren. Und dann sagt Mose: Morgen will ich oben auf dem Hügel stehen mit dem Stab Gottes in meiner Hand. Dieser Stab hat eine Bedeutung. Der hat schon oft dem Mose und dem Volk die Kraft Gottes symbolisiert. Und Josua tat, wie Mose ihm sagte, und kämpfte gegen Amalek. Mose aber und Aaron und Hur gingen auf die Höhe des Hügels. Was machen Mose, Aaron und Hur auf der Höhe des Hügels? Das ist die Frage, die uns heute Morgen beschäftigen soll. Was machen die da oben? Was ist der Sinn von dem? Und wenn Mose seine Hand emporhielt, dann siegte Israel. Wenn er seine Hand sinken ließ, siegte Amalek. Aber Mose wurden die Hände schwer. Darum nahmen sie einen Stein und legten ihn hin, dass er sich darauf setzte. Aaron aber und Hur stützten ihm die Hände auf jeder Seite einer. So blieben seine Hände erhoben, bis die Sonne unterging und Josua überwältigte Amalek. Also, ganz seltsam, Mose hat die Arme oben, Israel hat die Oberhand. Er lässt sie sinken, Amalek hat die Oberhand und Israel unterliegt. Er macht die Hände wieder hoch, Israel hat die Oberhand. Er macht die Hände wieder runter, Amalek hat die Oberhand, er macht die Hände wieder hoch. Das können wir jetzt ewig weitermachen, aber ich will euch das nur mal so zeigen, weil das doch verrückt ist. Das klingt überhaupt nicht nach Bibel, sondern eher nach Magie. Hände hoch, gewinnen, Hände runter, verlieren. Ganz komisch, das klingt wie, ich piek's eine Nadel in eine Puppe und der da hinten hat Schmerzen. Also wirklich ganz skurril. Was passiert auf diesem Hügel? Und viele Ausleger sagen, naja, ist ganz klar, Hände oben ist eine Gebetshaltung. Also Mose hält Fürbitte. Solange Mose betet, läuft der Laden, macht Mose die Hände runter, hört auf zu beten, ist wieder schwierig. Hände hoch, Gebet, Gott hört und ne? Ist aber auch ein komisches Gottesbild. Das heißt, nur wenn wir beten, nur wenn wir gerade im Gebet sind, dann können wir siegen und wenn nicht, dann nicht. Also ist alles sehr seltsam und ich möchte mit euch mal vielleicht eine etwas andere Deutungsvariante angucken. Die hat etwas zu tun mit dem Begriff Feldzeichen. Denn das Fazit von Mose aus diesem Krieg ist, der Herr ist unser Feldzeichen. Wenn du im Krieg bist, im Kampf bist, dann musst du halt kämpfen mit deiner eigenen Kraft, mit dem, was du kannst, mit dem, was du hast. Und das musste Israel auch. Also die mussten ihre Männer da reinschicken und die mussten kämpfen. Aber Mose wusste noch was Zweites. Es ist nicht nur der Kampf auf dem Boden, sondern es ist auch noch ein geistlicher Kampf irgendwie. Es geht auch darum, dass wenn wir Gott kennen, den Gott des Himmels und der Erde, dass wir uns bewusst machen, dass Gott letztendlich entscheidet über Sieg und Niederlage. Dass es Gottes Kraft ist und sein Wille, der mindestens so wichtig ist wie unser Einsatz unten am Boden. Das weiß Mose. Zwei Dinge können wir aus diesen erhobenen Händen lernen. Das erste ist, wenn du nicht nur am Boden kämpfen willst, sondern auch geistlich. Wenn du dir auch bewusst machen willst, ich kämpfe nicht alleine, da ist ein Gott, der ist stärker als ich, brauchst du zwei Dinge. Sonst, wie die Uta sagt, sie ist eine Kämpferin, aber irgendwann geht einem auch die Puste aus. Irgendwann verliert man auch so das Vertrauen oder dann hängt man manchmal ganz schön durch. Du brauchst zwei Dinge. Und das erste, was du brauchst, ist Ermutiger. Mose ist in dieser Geschichte ein Ermutiger für das Volk. Er steht oben mit erhobenen Händen und macht dadurch deutlich, wir gucken nach oben auf Gott. Also er ist eine Art Zeiger. Er zeigt nach oben auf Gott. Das heißt, die Männer, die unten gekämpft haben, die konnten immer hochgucken und sehen den Mose, wie er dasteht oder später sitzt, mit erhobenen Händen. Und das hat dem Volk, den Kämpfern, den Männern bewusst gemacht, wir kämpfen nicht nur mit eigener Kraft, sondern wir gucken nach oben. Wir haben jemanden, der stärker ist. Wenn wir in solchen Kämpfen sind, brauchen wir solche Zeiger, die uns von uns wegschauen lassen auf was Größeres hin. Und es kann, wie die Brigitte vorhin erzählt hat, vielleicht ein Bibelvers sein, den ich mir irgendwo hinhefte oder den Spiegel, den ich mir einstecke in die Hosentasche. Es kann ein Bibelvers sein, den Gott mir zugesprochen hat und den muss ich mir irgendwie merken, sonst vergesse ich den ja wieder. Dann muss ich mir irgendwas überlegen, wo ich den hinmache oder wie ich den mitnehmen kann. Das kann ein Zeiger sein oder ein Symbol, das mir zeigt, das irgendwie mich auf Gott weist. Oder Menschen, die mich ermutigen. Es gibt Menschen, die haben die Kraft, mich zu ermutigen. Warum sie das können, weiß ich auch nicht. Die müssen gar nicht so ermutigend sein, so auf die Schulter klopfen, es wird schon wieder und passt schon. Die müssen vielleicht manchmal einfach nur da sein und sind schon Ermutiger. Vorm Sommer war ich auch etwas entmutigt. Und da habe ich mich mit einem Freund getroffen und wir haben über alles Mögliche geredet und ich bin danach aus diesem Gespräch raus und ich war ermutigt. Ich hatte eine neue Perspektive, ich war wie schwebend auf einmal. Obwohl die Situation sich in keiner Weise geändert hat. Aber es war ein Ermutiger für mich. Und wenn ich ermutigt werden will, dann muss ich ihn wieder treffen. Und meine Frau hat auch gesagt, wenn du so heimkommst, darfst du dich öfter mit dem treffen. Aber es gibt solche Ermutiger, die was können. Wer ist dein Ermutiger? Wer ist dein Ermutiger, mit dem du redest und du gehst anders aus dem Gespräch raus? Alle anderen Völker, damals, die Krieg geführt haben, die hatten auch ein Feldzeichen. Und Feldzeichen ist irgendein Symbol oder irgendwas, entweder eine Götterstatue auf dem Hügel, dass wenn du hinschaust und weißt, unser Gott ist mit uns. Oder eine Fahne im Krieg, gell? So eine Fahne oder so eine Staffel oder irgendwas, was drauf ist, irgendwas, was Kraft ausstrahlt. Vielleicht ein Löwe, dem immer zeigt, hey, wir sind die Stärkeren, wir sind die Löwen. Oder ein Bär, ja, die Berliner, die haben ja einen Bär, damit bauen die ihren Flughafen, und Kraft und Stärke. Und oder ein Adler, wir Bundesdeutschen haben ja den schönen Adler, der auch Kraft und Stärke und der kann weit fliegen. Und dann guckst du da hin und es ist ein Zeichen des Sieges, ein Siegeszeichen. Das ist ein Banner oder ein Feldzeichen. Und die waren damals im Krieg ziemlich wichtig und sind heute immer noch wichtig. Du brauchst Erkennungszeichen. Zum einen zur Orientierung, du musst ja wissen, wohin. Ah, da ist unser Feldzeichen, das heißt, in die Richtung ist unser Lager, aber auch als Ermutigung. Und jetzt sagt Mose am Ende von der Schlacht, unser Feldzeichen, unser Zeichen des Sieges ist Jahwe, Gott selber. Also kein Löwe oder kein Bär als Symbol, sondern unser Zeichen ist Jahwe. Und Mose hat als Symbol dafür die Hände nach oben, weil wir gucken nach oben, wir gucken auf Jahwe. Er ist unser Feldzeichen. Mose war nur der Zeiger. Diese Zeiger brauchen wir im Leben. Wer ist dein Ermutiger? Wo kannst du dich ermutigen? Gerade in diesen Kampfzeiten brauchen wir das. Von außen einen Ermutigungsinput. Sonst wird unser Herz manchmal ganz klein und schrumpelig. In dem Wort Ermutiger steckt übrigens auch das Wort Tiger. Einfach so mal. Und das zweite ist Hingabe. Ich brauche Ermutigung von außen, aber mein Herz braucht von innen Zeiten und Momente und Räume der Hingabe, wo ich kapituliere. Und das macht Mose auf dem Hügel. Er hält die Hände hoch. Hände hoch. Wer die Hände nach oben macht, der ist schutzlos, der ist wehrlos, der liefert sich aus. Das macht Mose auch auf dem Hügel. Er liefert sich aus. Er sagt, du bist mein Gott, ich hab's nicht in der Hand. In meiner Hand liegt's nicht, ob wir gewinnen oder verlieren, sondern Herr, in deiner Hand liegt's. Hände hoch, ist ein Zeichen dafür, ich bin schutzlos, ich bin wehrlos. Ich liefere mich dir aus. Hände hoch ist im Alten Testament, wir lesen das im 1. Mose 14, da ist der Abraham. Und der Abraham begegnet dem König von Sodom und da war auch so eine, ja, gehe ich jetzt gar nicht auf die Geschichte ein, aber Abraham sagt zu dem König von Sodom, indem er die Hände erhebt, sagt er, ich verspreche bei meinem Gott, dass ich dir weder einen Faden noch einen Schuhriemen wegnehmen werde. Keiner soll behaupten, ich hätte irgendwas von dir genommen. Und das schwöre ich dem Gott, dem ich verpflichtet bin. Und dazu hält Abraham die Hände nach oben. Das ist also ein Zeichen der Verpflichtung. Ich verpflichte mich dir, ich liefere mich dir aus. Diesem Gott sind wir als israelitisches Volk verpflichtet. Dir gehören wir. Dir geben wir uns hin mit Haut und Haut, mit allem, was wir sind. Und der Sieg, der hängt nicht an uns und an unserer Stärke, sondern der hängt an dir. Das ist ein ganz schönes, eine Wahnsinnsgebetshaltung. Wenn wir die Hände nach oben machen, dann machen wir das irgendwie, um Gott zu loben oder um was zu empfangen. Aber macht es mal Hände hoch, ausliefern. Und ihr werdet merken, diese Gebetshaltung, die ist richtig anstrengend. Aber wir brauchen diese Zeiten, wo unsere Hände zur Ruhe kommen, damit auch unser Herz zur Ruhe kommen kann. Und wo wir uns bewusst machen, Sieg oder Niederlage hängt nicht nur an unserer Kraft, an unseren Händen, sondern es hängt vor allem am Willen Gottes. Ob David gewinnt oder Goliath, das hat immer noch Gott zu entscheiden. Und auch Paulus hat oft eine andere Perspektive auf die Sache. Er sagt zum Beispiel im Philipperbrief, Christus ist mein Leben. Und weil Christus mein Leben ist, ist Sterben mein Gewinn. Also du kannst sogar, obwohl du verlierst, und weil wenn man tot ist, hat man ja eigentlich verloren, in einem Krieg zumindest, obwohl du verlierst, kannst du trotzdem Gewinner sein bei Gott. Auch das ist wieder total skurril und verrückt. Hände hoch. Und ich sage euch, die Arme werden schnell schwer. Aber probiert es mal aus. Es ist eine Gebetshaltung, die in eurem Herzen was verändern kann. Weil sie euch zeigt, worauf es wirklich ankommt. Also insofern stimme ich mit den vielen Auslegern überein. Hier geht es schon auch ums Gebet. Aber welche Form von Gebet? Es geht darum erstmal, dass Mose einfach nur ein Ermutiger ist für sein Volk. Stellvertretend dasteht und auf Gott zeigt, auf den der stärker ist. Wer sind deine Ermutiger? Und die brauchst du, sonst lässt du den Kopf hängen. Wenn es wirklich ein krasser Kampf ist, brauchst du Ermutiger. Und das Zweite ist, wir brauchen Zeiten, wo nicht nur von außen Input kommt, sondern wo auch unser Herz ruhig werden kann vor dem Gott, der alles in der Hand hat. Wo wir kapitulieren, aufgeben, alles hingeben. Amen.